Wenn man so beschissen Fußball spielt.
Adler kommt raus, Marin! Marin! Das Tor für den FC St. Pauli!
Ein großer Tag für St. Pauli. Und ein kämpferisch wie spielerisch verdienter Sieg.
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von FCSP-Geschichten. Wir sprechen heute über die Kollaustraße. Wenn für die von euch, die das nicht wissen, an der Kollaustraße befindet sich das Trainingsgelände des FC St. Pauli, das in einem Stadtteil von Hamburg, Lockstedt.
Genau, denn jetzt am 7. Juli wurde eine Gedenktafel eingeweiht an der Kollaustraße. Ich gehe mal ein bisschen zurück, und zwar, um das einmal ganz kurz zu erklären. Wie ihr es ja vielleicht im Namen der Sonderfolge schon gelesen habt oder gehört habt, geht es um die Kollaustraße. Und am 20. Juni 2001 eröffnete der FC St. Pauli zum Trainingsauftakt der Bundesliga-Saison 2001-2002 mit einem großen Fanfest sein neu gepachtetes Trainingsgelände an der Kollaustraße. Da war ich übrigens auch als kleines Kind und habe mir Autogramme geholt. Für den FC St. Pauli war das auf jeden Fall ein Meilenstein der Clubgeschichte. Weil bis dahin hatte der FC St. Pauli kein eigenes Trainingsgelände. Wurde jahrelang zwischen Bahnfeld, Eidelstedt, dem Grandplatz an der Feldstraße und dem Millerntor selber hin und her gependelt. Und das war natürlich für einen Profifußballverein ein untragbarer Zustand. Genau, und aber als der FC St. Pauli dann diesen Platz an der Kollaustraße 2001 eröffnet hat, muss man dazu sagen, er hat diesen Platz nicht erbaut, denn dieser Platz hat eine weit zurückgehende Geschichte. Denn was viele nicht wissen, ist, dass der Platz 1934 von jüdischen SportlerInnen gepachtet und modernisiert und ausgebaut wurde. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten.
Genau, das hat Christopher ja schon mal kurz erwähnt. Wir haben am 7. Juli an der Kollaustraße in Kooperation mit dem FC St. Pauli eine Gedenktafel eingeweiht, um eben an die jüdischen SportlerInnen zu erinnern, die zwischen 1934 und 1938 dieses Gelände ausgebaut haben und darauf trainiert haben und gespielt haben. Zur Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung befand sich auf dem heutigen Trainingsgelände des FC St. Pauli eben dieser Sportplatz. Und darüber möchten wir heute sprechen. Und um das zu tun, haben wir uns eine Expertin eingeladen, nämlich Frau Dr. Claudia Bade. Claudia, magst du dich einmal vorstellen?
Ja, das kann ich gerne tun. Guten Tag erstmal. Hallo, ihr beiden. Ich bin Historikerin und habe mich vor etlichen Jahren schon mal mit jüdischem Sport beschäftigt im Rahmen einer Ausstellung, die wir damals von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme als Rathausausstellung im Januar zum Gedenken am 27. Januar gezeigt hatten über Fußball in Hamburg im Nationalsozialismus. Und diese Ausstellung, die jetzt auch gerade wieder zu sehen ist, noch wenige Tage, denke ich, hatten wir damals so ein Team gebildet, Herbert Dirks, Paula Scholz, Werner Skrentny und ich. Und ich hatte dabei die Aufgabe, mich mit jüdischem Sport zu beschäftigen, also Personen und Vereinen. Und ich kam dazu, weil ich vor längerer Zeit davor, also in den 1990er Jahren, meine Magisterarbeit zu einer jüdischen Jugendgruppe, die relativ deutsch-patriotisch bis deutsch-national eingestellt war, geschrieben habe. Das war das Schwarze Fähnlein. Und diese sehr kleine Gruppe, die erst am Ende der Weimarer Republik sich konstituiert hatte, hatte Verbindungen damals schon zum Sportbund Schild. Und daher kam irgendwie so diese Verbindung und ich wurde sozusagen gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit an dieser Ausstellung, an der Erstellung dieser Ausstellung mich zu beteiligen.
Etliche Jahre her klingt so unglaublich lange, so lange ist das noch gar nicht her, ne? Wann war die Ausstellung?
2016 wurde sie erstmals gezeigt im Hamburger Rathaus.
Genau, wir haben ja schon angeteased, dass wir jetzt quasi mit dir einmal darüber sprechen, welche Konsequenzen der Machtantritt der Nationalsozialisten im Januar 33 für jüdische und als jüdisch verfolgte SportlerInnen hatte. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück und sprechen einmal darüber, wie der jüdische Sport in Hamburg vor 1933 aussah. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, also vor 1933 gab es in Hamburg und auch reichsweit, sozusagen also im gesamten Deutschen Reich, schon jüdische Sportvereine, aber die meisten Jüdinnen und Juden waren eigentlich in sogenannten paritätischen Sportvereinen, das heißt sozusagen überkonfessionellen Vereinen, wie eben, keine Ahnung, St. Pauli Turnverein und SC Viktoria, ETV, HSV und so weiter. Das sozusagen für sie war das ein Zeichen der Integration, gerade in der liberalen Demokratie, dass sie sich eben ganz normalen deutschen Vereinen, überkonfessionellen deutschen Vereinen anschlossen. Nichtsdestotrotz gab es, so wie es auch eine zersplitterte jüdische Jugendbewegung nach dem Ersten Weltkrieg gab, gab es eben auch ein beginnendes Vereinswesen, was eben vor allem eher zionistisch geprägt war, also auf eine sozusagen ja, jüdische Menschen, die auf eine Auswanderung ins damalige Mandatsgebiet Palästina sich ausrichteten. Und ich glaube, Bar Kochba ist ein Verein, der sich schon in der Weimarer Republik gegründet hat in Hamburg, hatte aber verhältnismäßig wenig Mitglieder.
Ja, und die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 war dann natürlich ein großer Einschnitt für das für Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich allgemein, für SportlerInnen natürlich, aber auch nochmal im Speziellen. Wie hat sich das denn ausgewirkt auf die jüdische Sportbewegung?
Ja, es gab, so kann man das eigentlich sagen, einen großen Zulauf für jüdische Sportvereine und überhaupt gründeten sich auch erst neue Sportvereine. Das hatte aber natürlich einen bestimmten Hintergrund, nämlich den, dass aus den sogenannten paritätischen Sportvereinen Jüdinnen und Juden ausgeschlossen wurden oder vertrieben wurden oder freiwillig, unfreiwillig natürlich meistens gegangen sind oder gegangen wurden. Ja, obwohl es gar keinen offiziellen Aria-Paragraphen gab, oder also sogenannten Aria-Paragraphen oder einen Befehl, dass jetzt Juden den Verein zu verlassen hätten, haben aber doch sozusagen selbstständig die allermeisten Vereine, bürgerlichen deutschen Vereine, ja, dafür gesorgt, dass beispielsweise in den Vorständen keine Juden mehr sein durften. Es gab so eine Richtlinie, beispielsweise vom SC Viktoria kann ich das sagen. Es gab so eine Richtlinie vom DFB und vom Leichtathletikverband und so weiter, die es Juden und Jüdinnen untersagte, in den Vorständen der Vereine noch weiterhin tätig zu sein. Und eigentlich hätten sich natürlich die Vereine auch nicht unbedingt dran halten müssen. Oder es gab immer einzelne Akteure, die das vielleicht auch nicht wollten. Aber es haben sich dann eben, bei Viktoria war das so, diejenigen durchgesetzt, die das eins zu eins umsetzen wollten. Ein offizielles Verbot für Jüdinnen und Juden, die also im Verein noch weiter Sport zu machen, gab es, glaube ich, erst 1940. Also daran sieht man, dass es in einer enorm, also jahrelang vorher, wirklich direkt nach der Machtübernahme eigentlich schon begonnen wurde, die Jüdinnen und Juden auszuschließen. Und dadurch, dass eben ja in den Vorständen dann die Juden nicht mehr gewählt wurden, haben sie dann einfach größtenteils dann die Vereine auch verlassen, wurden rausgeekelt. Ja, und gründeten dann einfach neue Vereine und beziehungsweise gingen dann zu Bar Kochba, was Hamburg betrifft.
Du hattest jetzt ja einmal schon die Sportgruppe Schild erwähnt.
Ja.
Das ist ja auch die Sportgruppe, die dann später die Köllerstraße gepachtet und ausgebaut hat. Ne? Mhm. Dann ist jetzt natürlich die naheliegende Frage, wer war denn diese Sportgruppe Schild? Wer stand dahinter? Wer hat diese Gruppe gegründet und warum?
Ja, also gegründet wurde sie dann erst im Juni 1933. Oder was heißt erst schon? und die Akteure, die dahinter standen, kann man eigentlich sagen, waren Männer vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Das war ein Veteranenverein, wenn man so will, ein Veteranenverein von jüdischen Frontkämpfern des Ersten Weltkrieges. Dieser Reichsbund war nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden, um so ein bisschen gegen diese Dolchstoßlegende anzugehen, dass Juden ja irgendwie drückebergerisch sich im Hinterland der Front irgendwie versteckt hätten während des Ersten Weltkrieges. Das hat es ja gegeben. Und hatte tatsächlich hatte diese Dolchstoßlegende ja auch einen unglaublichen, wie sagt man, einen unglaublichen Antisemitismus oder Zunahme von Antisemitismus zur Folge gleich zu Beginn der Weimarer Republik. Dieser Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, ja, darin hatten sich Patrioten versammelt, die, also deutsche Patrioten bis teilweise bis deutschnational, aber durchaus auch republikanisch gesinnte Männer, die aber einfach sozusagen im, also ihre Zukunft als Juden in Deutschland sahen. Und dieser Reichsbund hatte eben so eine Art Unterabteilung, wenn man so will, der Sportbund Schild wurde reichsweit 1925, glaube ich, gegründet. In Hamburg gab es aber überhaupt keine Ortsgruppe. Das war anscheinend sozusagen nicht notwendig oder so für diese patriotischen Juden. Und ja, und dann ergab es sich also so, dass beispielsweise Alfred Kossen, ein wie soll ich sagen, er war 1898 geboren, ein Hamburger Kaufmann jüdischer Abstammung, der eben beim schon erwähnten SC Viktoria sehr aktiv gewesen war, sowohl als Sportler, als Leichtathlet, als auch vor allem als Vorstandsmitglied und Funktionär, wenn man so will. Er hatte also unglaublich viel Vorstandserfahrung und Erfahrung im Organisieren von Veranstaltungen, Wettbewerben, Wettkämpfen und so. Alfred Kossner weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der auch im Reichsbund jüdischer Frontsoldaten Mitglied war. Er war jedenfalls als sehr junger Mann im Ersten Weltkrieg gewesen, hatte danach beim Freikorps Bahrenfeld gekämpft. Also man kann ihn schon als politisch eher konservativen Menschen einordnen, glaube ich. So dass also man sagen kann, die Hamburger Sportgruppe Schild wurde also von Männern des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten gegründet und eben von jüdischen Aktiven, die in ihren vorigen Vereinen keinen Platz mehr gefunden hatten, wie eben Alfred Kossen, der tatsächlich aus dem SC Viktoria rausgeekelt wurde, wenn man so will. Und so wie auch der Schiedsrichter Martin Stock, der gehört auch noch dazu. Also tatsächlich Aktive, die in regional und überregional bekannt waren und in ihren Vereinen einfach nicht mehr gern gesehen waren. Und vermutlich auch als Gegenstück zu den ansonsten, also Bar Kochba war ja wie gesagt zionistisch ausgerichtet. Die Mehrheit, insbesondere der Hamburger Juden, aber das betrifft eigentlich die Mehrheit der deutschen Juden insgesamt, war eben nicht zionistisch, sondern sah ihre Zukunft, wollte, also war assimilatorisch angelegt sozusagen, wollte sich eben in, sah sich in Deutschland beheimatet und hat deswegen unter dem Dach des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten, die Abkürzung war RJF, hat sich also unter diesem Dach dann die Sportgruppe Schild gegründet.
Das heißt, dass für die GründerInnen, ich weiß auch nicht, ob da überhaupt Frauen dabei waren am Anfang, aber
ich glaube nicht, nein.
Also für die Gründer von Schild wäre es dann nicht in Frage gekommen, sich einem bestehenden Sportverein wie Bar Kochba anzuschließen, weil das einfach nicht ihrer
Ausrichtung entsprochen. Genau, es war nicht ihre Ausrichtung. Ja, so kann man es sagen. Es war nicht ihre Ausrichtung. Also in diesem innerjüdischen Konflikt vielleicht.
Ja. Das heißt, unter diesem Dach von Schild haben sich dann erstmal die Leute gesammelt, die aus den paritätischen Vereinen ausgeschlossen wurden, vorwiegend.
Ja, genau, so kann man das sagen.
Wenn man sozusagen nochmal absieht von der politischen Bestrebung auch dieser Gruppen, kannst du was dazu sagen, welche Rolle der Sport gespielt hat für die Leute? Also es hat ja am Ende natürlich auch, also der Sport hat natürlich auch den klaren Fokus. Kannst du dazu was sagen, welchen Stellenwert der hatte?
Ja, einen sehr großen Stellenwert. Also zum einen war es natürlich wichtig, überhaupt weiter Sport treiben zu können. Wenn man sich vorstellt, man ist eben also sportbegeistert und darf also nicht mehr in dem ursprünglichen Verein sich betätigen, Da muss ja irgendwie Ersatz her. So. Und das war also der erste Hintergrund, glaube ich, für die Leute, sich da beim Sportbund Schild oder Sportgruppe Schild in Hamburg zu engagieren, war tatsächlich so ein Ersatz dafür. Aber zugleich sollte es eben auch die Gemeinschaft fördern und die Kameradschaft, wenn man so will, unter Sporttreibenden, in diesem Fall jüdischen Sporttreibenden. Und das hat sich dann ja im Laufe der Jahre bis zur Auflösung nachher 1938 auch so ein bisschen was verändert. Also selbst der Reichsbund Jüdische Frontsoldaten, genauso wie der Zentralverein, die ja eigentlich immer so gegen die Auswanderung eigentlich gewesen waren, haben natürlich dann doch irgendwann die Realitäten akzeptiert oder gesehen auch und haben dann doch auch propagiert, dass die eigenen Anhänger und Anhängerinnen auswandern müssen. Wenn auch eben nicht nach Palästina, da sie keine Zionisten waren. Also ich glaube, man kann auch irgendwie sagen, dass zusätzlich zu der Sportkameradschaft und dem Sporttreiben an sich doch auch so ein bisschen identitätsstiftend war, also sowohl was ja das Deutsch-Jüdische angeht, als auch speziell dann vielleicht in den späteren Jahren, bevor doch mehr Leute dann ausgewandert sind, tatsächlich auch jüdische Identitäten zu bilden, denn die waren größtenteils gar nicht religiös oder hatten auch gar nicht so viel Verbindung eigentlich zum Judentum. Davon abgesehen, das darf man auch nicht vergessen, sind ja viele Leute obwohl sie getaufte Christen waren oder auch schon von getauften Christen jüdische Abstammung als Eltern hatten, also abstammten, wurden ja auch als Juden verfolgt, auch wenn sie sich überhaupt gar nicht als Juden verstanden haben. Diese Leute wussten ja dann gar nicht, also hatten teilweise gar keine Ahnung, um es mal etwas einfach auszudrücken, Ahnung vom Judentum oder wussten nicht so gut Bescheid.
Alfred Kossen kam ja vor allem aus dem Bereich Leichtathletik.
Ja, genau.
Ich nehme an, Leichtathletik wurde dann auch bei Schild betrieben schon relativ am Anfang, wenn er zu den Mitgründern gehörte, welche Sportarten waren denn da noch im Fokus?
Eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Also Handball, Fußball, also auf dem Sportplatz dann nachher in der Kollaustraße ab 34 waren es Handball, Fußball, Hockey. Handball wurde damals ja auch als Feldhandball gespielt. Hockey, Faustball, und es gab natürlich Turnen auch, also sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Außerdem hat sich relativ früh schon, ich glaube fast vor der Fußballabteilung, noch Jiu-Jitsu und Boxabteilung, eine Jiu-Jitsu und eine Boxabteilung gegründet, was ja so ein bisschen so etwa kämpferische Sportarten sind. Und ich glaube, das war für viele junge Menschen, insbesondere Jugendliche, dann eben auch sehr wichtig, Selbstverteidigung zu üben in einer Welt, die wirklich dann jedes Jahr, jeden Monat eigentlich oder täglich schlimmer und diskriminierender wurde und auch die Gewalterfahrungen natürlich zunahmen.
Wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen noch, kannst du uns vielleicht noch was dazu sagen, wie es losging mit der Kollaustraße? Also wie kam es denn dazu, dass, was war das für ein Ort vorher oder wie kam es dazu, dass die Sportgruppe Schild diesen Platz dann bebaut hat?
Ja, das war so, dass, ja, also wie soll ich sagen, nach der Machtübernahme der Nazis war es sozusagen, war es jüdischen Sportlern eigentlich verboten, Schulturnhallen zu benutzen. Das heißt, es gab sozusagen für Indoor-Sportarten gar keine Orte mehr, wo man sich treffen konnte, außer eben in den jüdischen Schulen. Es waren natürlich nicht so viele. Es war damals so, dass über die staatlichen Bund für Leibesübungen, glaube ich, so hieß der, Plätze angemietet werden konnten, also allgemeine öffentliche Sportplätze. Aber der NS-Staat war natürlich sehr restriktiv gegenüber mit der Sportplatzvergabe gegenüber den jüdischen Sportlerinnen und Sportlern. Das heißt, es wurden, also das Schild hatte eine offizielle Genehmigung, bestimmte Plätze zu benutzen, aber immer nur für bestimmte Tage. Es durften also nicht keine Wochenenden dabei sein, weil da Wettbewerbe stattfinden. Das heißt, sie konnten am Anfang eigentlich auch kaum Wettbewerbe durchführen. Es gab von Bad Kochba einen Hockeyplatz in Bramfeld, glaube ich, wo der dann für andere Sportarten auch geöffnet wurde. Aber das war ja ein anderer Verein. Also insofern hat dann Schild versucht, auf normalen, allgemeinen, öffentlichen Plätzen ihre Sportarten auszuüben. Es wurde auch so Läufe und sowas wurde dann teilweise auf, wie nennt man das, so Geländeläufe oder so verlegt, auch die Wettbewerbe oder Staffeln oder so, weil man sich nicht anders zu helfen wusste. Deswegen ist schon relativ früh die Entscheidung gefallen, im Vorstand des Schild, dass man einen eigenen Platz bräuchte. Nun ist es tatsächlich so, dass viele Schildvereine in Deutschland nicht diesen Vorteil hatten, sozusagen einen eigenen Platz zu haben. Und so hat man dann, ist man auf die Suche gegangen in Hamburg. Sollte eigentlich möglichst zentral liegen. Das ist dann ja nicht so ganz gelungen. Also das war, glaube ich, damals richtig vor den Toren der Stadt. Es gab allerdings eine Straßenbahn, die dahin führte, nach Lockstedt. Und ja, also ich denke wirklich, also es ist eigentlich im Grunde Alfred Kossen zu verdanken, dass dieser Platz gefunden wurde. Ich vermute, dass, weil er ja in den 20er Jahren schon, also er war schon als 15-Jähriger beim SC Viktoria Mitglied geworden und dass er durch seine lange Zeit als im Vorstand und in diesen ganzen Verbänden, er war also auch im Hamburger Leichtathletikverband, im Sportverband und so weiter und so fort. Ich glaube, dass er einfach so ein Netzwerker gewesen ist, dass er dann diesen Platz gefunden hat. Mhm. Und ich denke, dass der aber länger nicht mehr, zumindest nicht mehr täglich bespielt wurde oder so. Ich weiß nicht, es soll ein Hockeyplatz gewesen sein. Ich weiß nicht genau, was ihr da für Informationen habt.
Genau, also nach dem, was wir wissen, ist es ab 26 im Besitz von Eintracht Lockstedt gewesen, die dort Hockey und Fußball gespielt haben. Ja. Es gibt einen Artikel im Hamburger Familienblatt, also der jüdischen Zeitung in Hamburg, wo ein Artikel über die Sportgruppe Schild erschienen ist, dass sie im Mai 34 angefangen hätten, den Platz auszubauen. Mhm. Und dort wurde eben erwähnt, dass man zwei Plätze baut. Und dass schon Plätze vorhanden waren, aber davon ein verrotteter Fußballplatz und ein Platz, der genau so im halbwegs okayen Zustand war, aber keinerlei Infrastruktur geboten hat.
Mhm. Ja, genau, und so haben sie dann begonnen, das tatsächlich mit eigener Kraft, mit eigener Manpower irgendwie aufzubauen. Also in diesem Artikel im Familienblatt, glaube ich, ist das Bild zu sehen, wo sie so Schienen gelegt haben und mit so einer Lore da irgendwie Sand- und Grassoden hingeschafft haben. Also das ist ja doch recht aufwendig. Mhm. Es gab eine Unterstützung von der jüdischen Gemeinde. Ansonsten, ja, das war dann später von dem anderen Sportverein, Blau-Weiß, die ja in der Nachbarschaft direkt 2 Jahre später auch einen Platz selber umgebaut haben. Also beide Vereine haben sozusagen wohlhabende Mitglieder gehabt, die da auch ein bisschen Finanzen zu beisteuern konnten. In dieser ersten Zeit nach der Machtübernahme ging es dann wohl einigen auch noch wirtschaftlich relativ gut. Das ist dann ja später erst gekommen. Dass einfach gar keine wirtschaftliche Kraft mehr dahinter war. Aber zu der Zeit offensichtlich gab es noch Sponsoren, wenn man so will, wenn man so mit heutigen Begriff mal belegen würde.
Genau, und dann gab es ja am 8. Juli 1934 die große Einweihung des Sportplatzes, über die ja auch groß berichtet wurde dann in der jüdischen Presse.
Ich meine, das war ja nun so, dass auf diesem Sportplatz wahrscheinlich nicht alle Sportarten gemacht werden, also gespielt werden konnten. Ich nehme an, es gab ja, glaube ich, auch eine Wassersport, eine Schwimmgruppe, es gab, glaube ich, noch eine Schachrunde und eine Sporthalle stand da ja auch nicht, ne?
Nee, sie hatten, glaube ich, so eine Art Unterstand oder wie so eine Hütte oder so gebaut. Ich weiß nicht genau, ob das dann für die Umkleide war, aber vor allem sollte das als ja, als Unterstand sozusagen dienen, wenn es irgendwie regnet und auch Zuschauerinnen und Zuschauer da sind. Und ja, genau, es sollte ein Platz wirklich so als Fußballplatz, Handballplatz eben mit Gras, Boden ausgebaut werden, eine Laufbahn drumherum. Und dann gab es einen Übungsplatz und es wurden auch ja, so Weitsprunganlagen und ja, so eine Anlage für Stoß- und Wurfsportarten und so. Also für die Leichtathletik, das ist natürlich dann auch, du hattest es ja erwähnt, Kossen als alter Leichtathlet, hat er sich dann dafür eingesetzt, natürlich. Und es gab auch noch einen Spielplatz, glaube ich, wurde noch gebaut mit Sandkiste und so, dass wirklich auch die Familien kommen konnten an den Wochenenden und so weiter. Also genau, sie hatten aber dann eben diese zwei, also sicherlich in den ersten Jahren noch mehr, aber von der, ich glaube 37, 38 habe ich so eine Aufstellung, so eine Trainingsliste sozusagen gefunden, dass in der Talmotora-Schule, in der Turnhalle der Talmotora-Schule auch noch trainiert wurde oder beziehungsweise geturnt wurde. Und in der Turnhalle in der Karolinenstraße, also die beiden größeren jüdischen Schulen.
Genau, was man da ja auch nochmal dazu sagen kann, ist, dass tatsächlich eben Schild dezentral Sport auch ausgeübt hat, ja. Also ab von der Kollaustraße. Und was vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist, dass St. Pauli ein zentraler Ort für die Sportgruppe Schild war. Denn wie du schon sagtest, die Karolinenstraße, in der die israelitische Töchterschule ihre Räume hatte und ja heute die Gedenkstätte ist. Dort wurde geturnt. Wie du sagst, die Talmud-Tora-Schule befand sich ja zu dem Zeitpunkt schon im Grindelviertel.
Ja.
Die ehemalige Talmud-Tora-Schule, also der erste Bau der Talmud-Tora-Schule war in den Kohlhöfen, also in der Neustadt, also ein Steinwurf vom Heiligen Geistfeld entfernt. Das Männerturnen fand in der Kampfstraße statt. Das ist heute die Flora-Neumann-Straße im Karolinenviertel. Hier der Marktstraße. Okay. Und was wir noch rausgefunden haben, ist, dass die Fußballer und die Handballer, bevor es die Kollaustraße gab, also 1934, haben die Fußballer und die Handballer auf dem Heiligen Geistfeld gespielt.
Ah,
und zwar oben an der Feldstraße und dort war das Umziehlokal der Gerichtskeller. Das ist heute da, wo das September ist, da kann man mal gucken. Da ist das September ist ein Restaurant, da genau an der Ecke Richtung Karolinenstraße und da ein Stück weiter ist ich glaube, da ist jetzt auch ein Restaurant drin, glaube ich, ein asiatisches Restaurant, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist aber noch dieser ehemalige Keller. Und dieser Gerichtskeller war dann auch in den 50er Jahren und 60er Jahren auch einer von vielen verschiedenen Vereinskellern des FC St. Pauli. Aber in diesem Gerichtskeller durften sich dann die Sportler von Schild umziehen. Mhm. Das war dann das Umziehlokal. Okay. Und genau, jedenfalls kommt auch in diesen Unterlagen von Schild immer mal wieder sehr klar vor, dass auch eben auf St. Pauli auch zentrale Orte des Sports waren. Mhm. Also auch die Schachspieler haben sich eine Zeit lang im Café Heinze getroffen, das war an der Reeperbahn.
Richtig, genau. Habe ich auch gelesen, ja.
Genau. Mhm. Und das ist schon interessant, also was auch wohl weil du hattest, Celine, du hattest die Wassersportabteilung erwähnt und die hatte wohl Möglichkeiten in das Wellenbad an der Reeperbahn. Das ist jetzt rechts vom Schmitz-Tivoli, da ist jetzt
glaube ich. Die Schwimmabteilung war das dann, ne?
Genau, die Schwimmabteilung.
Ich glaube, die WassersportlerInnen waren eher die so gerudert sind und so, ne?
Genau,
ich glaube, Rudern gab es dann.
Genau, aber die Schwimmer konnten dann auch an die Reeperbahn ins damalig noch existierende Wellenbad. Ich glaube, es hat auch noch bis nach dem Krieg noch existiert. Kann ich mich jetzt aber nicht genau dran erinnern, das waren.
Wellenbad heißt so eine Schwimmhalle, wo so künstlich Wellen erzeugt werden?
Gehe ich von aus.
Das damals schon?
Okay. Habe ich mich gerade gefragt, weil Wellenbad so klingt.
Gehe ich von aus. Also hier das Holthusenbad ist ja auch eins
erst der. Erst in den 70ern oder so.
Aber nee, das Holthusenbad war, glaube ich, auch schon immer als Wellenbad Also wahrscheinlich hat man das früher noch ein bisschen anders gemacht als heute.
Stand jemand.
Genau, also musste ein bisschen pumpen.
Ja, ich meine,
das weiß ich nicht. Ja. Mhm.
Du hast gerade Schach auch erwähnt. Die Schachabteilung bei Schild war tatsächlich, glaube ich, auch relativ groß. Ne? Die hatte schon relativ früh so um die 100 Mitglieder. Generell haben sich die Mitgliederzahlen bei Schild ja unglaublich schnell sehr in die Höhe entwickelt. Ne? Ich glaube, am Anfang, kurz nach Gründung, waren es schon irgendwie so um die 240 oder so. Und dann bei Eröffnung des Sportplatzes waren es schon so 700.
Ja, genau. Ich hatte auch gelesen, ich glaube Mitte 34. Und das wäre ja die Zeit der Einweihung des Platzes an der Kollerstraße. 750 oder so. Und dann noch ein bisschen mehr. Und dann ist es natürlich ein bisschen weniger geworden. Ja. Ne? Also es gibt, ich habe irgendwie so eine Zahl gefunden, glaube ich, von 600 und etwas Mitgliedern dann 1938, was eben daran lag, oder also kurz vor dem Pogrom, was eben daran lag, dass dann doch einige Familien oder vor allem junge Leute dann fliehen mussten, wenn man so will.
Ja, es war, also wir hatten dann, oder Schild hatte dann einen Sportplatz, einen eigenen, hatte relativ hohe Mitgliederzahlen, hatte auch, ich glaube, teilweise bis zu 5, 6, 7 wettbewerbsfähige Fußballmannschaften.
Richtig, ja.
Das Stichwort dann in dem Zusammenhang ist ja so ein bisschen auch wettbewerbsfähig, weil mit dem Ausschluss aus den Verbänden und aus dem Norddeutschen Fußballverband, Sportverband zum Beispiel, stelle ich mir das ja auch relativ schwierig vor, dann überhaupt sowas wie einen Spielbetrieb aufzubauen. Ja. Wie hat das denn funktioniert dann?
Ja. Es war so, dass die verschiedenen Sportgruppen oder Sportbünde Schild, wenn man so will, in den verschiedenen Städten eine eigene Liga aufgemacht haben. Und die zionistischen Vereine, also Maccabi-Vereine, Bar Kochba-Vereine, haben auch eine eigene Liga gehabt. Später hat sich das dann auch ein bisschen mehr gemischt. Es gab dann immer so Pokale, die auch ausgeschrieben wurden, wo Maccabi-Vereine und Schildvereine gegeneinander angetreten sind oder so. Aber es gab vor allen Dingen so Reichsmeisterschaften tatsächlich vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten beziehungsweise Sportbund Schild. Also sowohl Leichtathletikwettbewerbe als auch Fußball. Wobei, wenn ich mich recht erinnere, der Hamburger Schild, also der war in Norddeutschland sozusagen sehr gut, aber hatte dann irgendwie einmal die Reichsmeisterschaft, ich glaube, das war 34, 35, dann leider verpasst, weil sie irgendwie gegen den Berliner Schild verloren haben. Und also es gab immer so, ja, wie sagt man so, also norddeutsche und süddeutsche Meister und so weiter, aber dann eben auch so eine Reichsmeisterschaft. Das war schwierig, weil sie eine Zeit lang war es dann verboten, gegen paritätische existierende Vereine, sogenannte arische Vereine in Anführungszeichen, zu spielen. Aber eine Zeit lang wurde das dann wieder erlaubt. Ich glaube, das war wahrscheinlich so zu dieser Olympiazeit und nach 36, also nachdem die Olympia vorbei war, wurde dann einfach viel mehr verboten, auch Austausch zwischen jüdischen und nichtjüdischen Vereinen.
Genau, da gab es zum Beispiel ja so Spiele gegen, ich glaube noch so 34, findet man zumindest in den Unterlagen von Fred Kossen, dass es dann so Spiele gab, die allerdings, wenn man das mal genau anguckt, zum Beispiel gegen Paloma wurde gespielt, Vineta, das waren auch Vereine, die auch eher so aus St. Pauli kamen, Falke, aus denen später der SC Sternschanze geworden ist. Das waren aber oft so nur die Zweit- oder Drittmannschaften. Also das heißt, dann war natürlich für die Spieler, und das muss man ja auch dazu sagen, das waren ja etablierte Fußballer bei Schild in der ersten Mannschaft. Ja. Die haben ja teilweise in der ersten Liga Hamburgs gespielt für den HSV oder die Altener Spielvereinigung oder SV Polizei oder wo auch immer jüdische Menschen eben
vorher Mitglied
waren. Das heißt ja auch, dass der Wettbewerb wahrscheinlich erstmal sehr schwierig war, wenn man quasi gegen paritätische Vereine gespielt hat, weil es natürlich nicht das war, was man sich wahrscheinlich erhofft hat als gegnerische Mannschaft.
Es muss ja auch irgendwie beklemmend gewesen sein, auf so die alten Mannschaftskameraden wiederzutreffen. Mhm. Also es ist vielleicht selbst, da lernt man sich auch irgendwie so ein bisschen das vermieden auch, oder?
Ja. Also ich glaube auch, dass es für viele dann genauso, wie du es beschreibst, so erschreckende Begegnungen gab. Während von Alfred Kossen ist ja überliefert, dass er also wirklich zeitlebens, er ist irgendwie 1980 gestorben, nach Australien ausgewandert, im Januar 1939, also direkt eigentlich kurz nach den Novemberpogromen. Und er hatte dann viel Schriftverkehr und ist auch noch in den 50er und 60er Jahren in Hamburg gewesen ab und zu und hat sich immer mit alten Sportkameraden vom SC Viktoria getroffen und wurde da also hoch gefeiert. Und er hat einfach, weil das so irgendwie sein Leben gewesen war. Er hat sich zwar dann 33 natürlich mit demselben Elan in die Arbeit mit dem Sportbund Schild oder Sportgruppe Schild geworfen, wenn man so will. Aber er war einfach immer noch diesem SC Viktoria verbunden. Und mich wundert das immer so ein bisschen, weil ich mir das nicht so gut vorstellen kann, wenn man da geschasst wird, kaltgestellt wird. Aber vielleicht, ja, er kannte die Leute natürlich persönlich und wusste, wer da das hintertrieben hatte und wer nicht. So, vielleicht ging das dann.
Genau, was dann ja, wo du sagtest, diese Konkurrenz zwischen den Maccabi-Vereinen und Schild, was ja dann so sich auch Richtung 36 auch ein bisschen aufgelöst hat, als wahrscheinlich dann einerseits nicht mehr genug Teams da waren, weil du ja meinst, es gab ja so einen Mitgliederschwund, logischerweise. Ja. Dann ein Zeichen dafür, dass sozusagen die Fronten nicht mehr so verhärtet waren zwischen den verschiedenen jüdischen Vereinen, war ja, dass zum Beispiel der auch zionistisch geprägte Verein Blau-Weiß dann 1936 ebenfalls ein Feld oder einen Platz an der Kollerstraße gepachtet hat. Was in den Unterlagen von Kossen auch schon durchkommt, ist, dass Blau-Weiß auch schon öfter mal auf den Plätzen von Schild gespielt hat, auch schon vorher. Kannst du dazu was sagen, zu Blau-Weiß? Was war das für eine Gruppe?
Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Blau-Weiß auch, hat sich auch 1933 gegründet. Und zwar war es so, dass ich hatte ja schon den Verein Bar Kochba erwähnt, den es sich schon relativ lange gab, ich glaube 1910 gegründet oder so in Hamburg. Und dieser Verein Bar Kochba hatte eine Fußballabteilung natürlich, wie sich das so für alle modernen Vereine gehörte. Und diese Fußballabteilung wurde aber aus dem Fußballverbund, also sowohl den Norddeutschen Fußballverband als auch den DFB ausgeschlossen. Und das heißt, Bar Kochba hat dann auch noch bis 1938 weiter existiert, die Mitglieder haben Sport getrieben, aber eben nur alles andere außer Fußball. Und das heißt, die Leute, die Fußball gespielt hatten bei Bar Kochba, waren jetzt vereinslos, wenn man so will, 1933. Und es gab sogar ein paar, die dann irgendwie kurzfristig beim Schild eingetreten sind und dann aber wieder ausgetreten, weil sie dann irgendwie, ich glaube, also ein bisschen später als Schild, dann eben diese Akteure, die aus Bar Kochba kamen, Ende 1933 diesen FC Blau-Weiß gegründet haben, der dann tatsächlich nur Fußball spielte, wenn ich da richtig informiert bin.
Ich glaube, später gab es dann noch so eine Mitgliederbewegung, weil der FC Blau-Weiß, auch wenn es FC war, dann die Schachabteilung noch gegründet hat und dann sehr viele Schachspieler von Schild dann zu Blau-Weiß wieder rüber sind. Also auch da viel Bewegung drin. Interessant ist nochmal zu Blau-Weiß, dass sie dann ja 36 auch einen Platz gebaut haben, der ja auch nicht nur an der Kollerstraße war, sondern auch auf dem Gelände selbst. Das ist jetzt heute das Gelände, wo die Hamburg Steelers, also die Baseballmannschaft, ihren Platz hat. Da war der Blau-Weiß-Platz. Und mit den neuesten Plänen des FC St. Pauli, die Kollerstraße auszubauen, würde das auch den Platz der Steelers dann auch betreffen, die dann wiederum umziehen müssen, woraufhin der FC St. Pauli dort noch sein Nachwuchsleistungszentrum dann dort an diese Stelle baut. Das heißt, dann in diesem Moment wäre dann der FC St. Pauli im Besitz der Plätze, die sowohl die Sportgruppe Schild als auch der FC Blau-Weiß ausgebaut haben.
Also das ist dann interessant,
genau. Zusammengeführt. Ja, spannend.
Also du hattest ja eben schon erwähnt, Alfred Kossen ist aus dem Deutschen Reich geflohen dann 1938.
Januar 1939.
Oder Januar 1933, also nach dem Novemberpogrom.
Genau.
Wir hatten jetzt schon öfter mal so ein paar Formulierungen wie bis 38 war. Es ist ja so, dass die Novemberpogrome 1938 massive Auswirkungen hatten auf Jüdinnen und Juden im ganzen Land sowieso. Auf den Sport auch nochmal im Speziellen. Es wurden natürlich sehr, sehr viele junge Männer, die auch Sportler waren, verhaftet, deportiert. Wie hat sich das noch ausgewirkt? Warum waren die Novemberpogrome für die jüdische Sportbewegung so ein abruptes Ende?
Ja, warum? Also zumindest wurden direkt danach alle möglichen jüdischen Organisationen verboten, so kann man es einfach sagen, also sowohl die Vereine als auch beispielsweise der Reichsbund Jüdische Frontsoldaten. Es war ja so, dass insbesondere die ja, deutsch-patriotischen oder assimilatorischen Verbände und Vereine, jetzt nicht nur Sport, sondern andere, auch andere Vereine, besonders schlecht angesehen waren bei den Nazis. Ich meine, letztendlich war es natürlich dann kein Unterschied in der Art der Verfolgung. Aber die wurden einfach tatsächlich von den Nazis besonders kritisch beäugt. Und ja, 1938 erbrachen dann einfach die antisemitischen Dämme, so würde ich sagen. Also genau, und dadurch, dass die, also es wurden, die Vereine wurden verboten, also auch Sportgruppe Schild, Blau-Weiß und alle Vereine, die es halt vorher gegeben hatte. Das Vermögen wurde beschlagnahmt. Bekanntermaßen die männlichen Juden wurden inhaftiert, meistens nur für wenige Wochen erstmal, dann mit der Auflage unbedingt dann danach das Land zu verlassen. Ja, und in Hamburg ist es dann auch so gewesen, dass tatsächlich dann nach der Freilassung aus den KZs, wo sie ein paar Tage, paar Wochen verbringen mussten, dann einfach so eine Auswanderungsbewegung oder Fluchtbewegung, kann man wohl eher sagen, viel stärker wurde, als es vorher gewesen ist, gezwungenermaßen dann sozusagen. Ja, dennoch wissen wir ja, dass es auch nicht alle geschafft haben und oder auch nicht wollten und nicht konnten. Der jüdische Sport existierte übrigens, was die Schildanhänger betrifft, noch weiter. Mhm. Allerdings unter dem Dach der jüdischen Gemeinde, also gegründet von dem schon erwähnten Harry Goldschmidt.
Goldstein,
ja. Entschuldigung. Von dem erwähnten Harry Goldstein. Der hat dann nämlich die jüdische Sportgemeinschaft, glaube ich, hieß das. Mhm. Ja, es war dann eben kein Verein mehr im offiziellen Sinne. Aber die haben noch bis zum Beginn der Deportation im Oktober 41 existiert. Noch, es gab noch einen Schauturn, da gibt es auch wirklich ein schönes Foto davon, wie sie in so einem Hinterhof stehen, ganz viele Jugendliche noch aus dem Jahr 1940. Also doch weit nach Beginn des Krieges, was schon erstaunlich ist. Also das weiß ich noch, dass als ich diese Recherchen damals in 2015, 16 gemacht hatte, doch erstaunt war, weil ich dachte, es wäre einfach komplett vorüber gewesen, dann nach den Novemberpogromen. Aber es gab schon natürlich noch so dieser verzweifelte Versuch nach Selbstbehauptung.
Es lag ja auch immer ein großer Fokus auf der Jugend und auf der Jugendarbeit.
Ne? So ist es, genau.
Man liest das immer ganz viel in der Kommunikation, die ganz viel wird auch immer begründet mit für die Jugend. Es gab unglaublich viele so Jugendveranstaltungen, Jugendleichtathletik, Meisterschaften. Kannst du zu dem Stellenwert der Jugend für diese Sportgruppe, für diese letzten Sportvereine, jüdischen Sportvereine in Deutschland nochmal was sagen?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also das war ein sehr großer Stellenwert. Ja, weil auf der Jugend halt immer die Hoffnung liegt sozusagen. Und Alfred Kossen beispielsweise, der war, glaube ich, 40, als er aus Deutschland vertrieben wurde. Das heißt, auch nicht mehr ganz so blutjung, will ich mal sagen. Und ihm ist es einfach ungeheuer schwer gefallen. Und ich stelle mir so vor, ich denke, dass für Jugendliche das irgendwie eine ganz andere Situation war. Ne? Also der Sohn von Harry Goldstein, Hans hieß der, glaube ich, Hans, der war Jahrgang 1920 und für den war das, also er hat das so später mal so geschildert, für ihn ist das so ein großes Abenteuer gewesen und er konnte das irgendwie gar nicht verstehen. Also er hat den Alfred Kossen, weil das sein Fußballtrainer war, sehr verehrt. Aber als der dann irgendwie das Land verlassen musste, da sei der also so zusammen, also es war so ein großer, hagerer Mann, der sei so zusammengeklappt, so schreibt Goldstein irgendwie, und war also in Minuten praktisch gealtert. Das fand ich irgendwie ganz eindrücklich beschrieben. Und während es für ihn, den Jugendlichen, einfach so ein, wie so ein Abenteuer war, zu gehen. Aber natürlich ist das auch nur eine Seite der Geschichte, denn die andere Seite der Geschichte ist, dass besonders Jugendliche natürlich unter den antisemitischen Diskriminierungen oder Prügeleien und so weiter einfach jahrelang gelitten hatten. Sie mussten teilweise ihre Schulen verlassen. Nicht gleich 1933, aber also wenn sie in sozusagen paritätischen, überkonfessionellen Schulen gewesen waren, mussten dann irgendwann auf die jüdischen Schulen wechseln, was einerseits dann gut für sie war, weil sie sich irgendwie aufgehoben fühlten oder einfach unter ihresgleichen waren. aber einfach so dieser Verlust einer Nachbarschaft und Anerkennung in Schule und Sport und Gemeinschaft, also Verlust von bestimmter Gemeinschaft für die Jugendlichen einfach noch viel unerträglicher gewesen, als es für Erwachsene gewesen ist. Und ich glaube, das wussten dann sozusagen die Älteren oder haben sich deswegen dann eben sehr engagiert. Es gab eine große Jugendabteilung, das ist völlig richtig. Und die, also mit die größte Abteilung, glaube ich, wenn man diese Auflistung da sich ansieht, also gerade auf dem Sportplatz an der Kollaustraße, also der Goldstein hat das, glaube ich, auch so beschrieben, dass er sozusagen seine Jugend zwischen 1933 und 1939, als er selber auswanderte, eigentlich nur auf dem Sportplatz an der Kollaustraße verbracht hat und im Jugendzentrum sozusagen, also im Gemeindehaus. Mhm. Aber diese beiden Orte, er meinte, das hätte ihm einfach diese gesamte Nazi-Zeit erträglicher gemacht. Und ich glaube, da liegt der Grund dafür, warum die sich für Jugendliche einfach so engagiert haben.
Das heißt, diese Plätze an der Kollaustraße waren dann auch einfach irgendwie mehr als eine reine Sportstätte, es war halt auch einfach ein Schutzraum.
Ein Schutzraum und ein Ort der Selbstbehauptung, ja, natürlich. Wobei der Schutz natürlich auch nicht ganz hundertprozentig war. Also Alfred Kossen hat später mal so eine Geschichte erzählt, dass er, dass irgendwann SA-Männer auf diesen Sportplatz kamen. Denn das war ja also offen sozusagen und das war dann in der Stadt wahrscheinlich auch bekannt, dass das jetzt ein jüdischer Sportplatz ist. Und die haben dann irgendwie so schreckliche antisemitische Lieder gesungen und haben sich dann den Kossen ausgesucht, weil sie natürlich gesehen hatten, dass er da verantwortlich war an dem Tag. Und haben dann einige von den SA-Männern haben versucht, ihn zu verfolgen. Und es war wirklich nur seiner, weil er eben Leichtathlet war und sehr schnell rennen konnte, konnte er dann da aus dieser Situation fliehen. Aber das zeigt einfach nur, dass dieser Schutz natürlich auch nur begrenzt war. Aber dennoch, glaube ich, für das Selbstbewusstsein, vor allem der jüngeren Generation, ein sehr wichtiger Ort.
Ein Mitglied von Blau-Weiß, Helmut Perlmann, auch Schachspieler, hat im jüdischen Gemeindeblatt auf die Frage, warum man überhaupt noch 1936 einen Sportplatz baut. Denn auch damals war natürlich schon vielen Menschen bewusst, in welche Richtung es geht, ja, und genau, haben es ja am eigenen Leibe gespürt, hat er gesagt, gerade deshalb, weil unsere Jugend fortgehen muss, bauen wir einen Sportplatz. Sie soll bei Kampf und Spiel die Schwere und die Sorgen des Lebens vergessen.
Ja, das trifft es wirklich sehr, sehr gut, genau. Ja.
Dieses Zitat haben wir auch auf die Gedenktafel gebracht. Ah. Und genau, damit sind wir auch dann wieder zurück bei der Gedenktafel, die wir da auch natürlich irgendwie in dem, also es gab, dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, es gab schon länger Bestrebungen, diese Gedenktafel da zu platzieren. Da warst du ja sogar auch schon mal involviert in eine Arbeitsgruppe, ne? Frauke Steinhäuser hat sich dafür auch eingesetzt. Das ist aus verschiedenen bürokratischen Gründen vermutlich in der Vergangenheit dann nicht zur Umsetzung gekommen. Jetzt kommt sie, das ist auch ganz schön, dass sie jetzt kommt zum 90-jährigen Jubiläum, quasi fast auf den Tag genau der Eröffnung dieses Sportplatzes durch die Sportgruppe Schild. Gerade auch, wenn das NLZ an die Kollerstraße kommt, weil da ja auch viel Publikumsverkehr ist, Leute, die sich Spiele angucken, aber auch die Spieler da trainieren. War uns das jetzt auch wichtig, dass diese Gedenktafel da endlich Platz findet. Natürlich ist auf so einer Gedenktafel auch nicht unbegrenzt Platz. Wir haben natürlich dann noch einiges an Zusatzinformationen zusammengestellt, wo man die dann online sichtbar sein werden. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes zum Podcast. Genau, das noch einmal dazu. Was vielleicht, um das einmal abzuschließen, nach dem Novemberpogrom, wissen wir, was dann mit dem Sportplatz passiert ist? Da ist ja noch eine relativ lange Zeitspanne, bis dann der FC St. Pauli auf das Gelände gekommen ist, 2001.
Also was wir zumindest ein wenig nachvollziehen können, nicht vollumfänglich, soweit sind wir leider noch nicht in der Recherche, dass es an eine Art Maklerfirma übertragen wurde, die dann im Hamburger Fremdenblatt 39 Sportplätze angeboten haben zum Vermieten und Verpachten. Ob das dann diese Firma diese Sportplätze hatte oder nur den Auftrag bekommen hat, diese weiter als quasi als, als Makler zu betreuen. Das wissen wir leider nicht, zumindest Stand jetzt nicht. Und was wir aber wissen, ist, dass der Sportplatz immer ein Sportplatz geblieben ist. Denn 1952, Anfang der 50er Jahre, war dann ein Betriebssportplatz für eine Firma namens Bettenholm. Und also mit Fußball- und Tennisplätzen und einem Clubhaus. Und aus dieser ganzen Konglomerat, wenn diese Sportbetriebsmannschaft Bettenholm, war so eine Art Fusion von anderen Vereinen. Das, aus, ganz am Ende ist dabei Grün-Weiß-Eimsbüttel rausgekommen, die es heute noch gibt. Genau, und dann hat diese Firma Bettenholm dann Konkurs gemacht und musste das Gelände verlassen. Und kurz darauf war irgendwie der Tennisclub Groß-Borstel auf diesen Plätzen. Also es hat einen sehr, sehr regen Verkehr gegeben auf diesen Sportplätzen. Allerdings gab es diese Sportplätze halt immer. Und dann bis in die späten 90er war das dann eine Betriebssportanlage für die Firma Philips. Und bereits 1984 wurden dort eine Flutlichtanlage installiert. Oh, okay. Das heißt, also es wurde auch schon in die Infrastruktur dieses Platzes investiert, wie ich dann eingangs erwähnte, der FC St. Pauli auf der Suche nach Trainingsplätzen dann Anfang der 2000er eben auf dieses Gelände gestoßen ist, was aber eben schon einfach seit ja, mindestens zu dem Zeitpunkt mindestens 80 Jahren Sportplatzanlage war.
Ja, es ist ganz beeindruckend. Es gibt so Luftbilder, ne, aus kurz nach dem Ausbau der Anlage durch Schild und heute, wenn du die nebeneinander hältst, das ist dasselbe Gelände.
Ja.
Und es ist sogar noch, wenn man es in die 2010er Jahre guckt, denn auch die Kollerstraße wurde ja bereits umgebaut. Es gibt natürlich das große Ausbauprojekt, was immer noch ansteht, aber auch die Kollerstraße wurde schon bereits ausgebaut. Aber ich erinnere mich, als ich Kind war und an der Kollerstraße war, um da mir Autogramme von den Spielern abzuholen, da war der Platz auch noch genauso gedreht. Da war die Stirnseite des Platzes noch zur Straße hin, zur Kollerstraße hin. Ja. Und so war auch der Platz ursprünglich von der Sportgruppe Schild auch angelegt worden. Mhm. Falls euch jetzt das Thema Kollerstraße vielleicht das erste Mal begegnet ist und wie Sinja ja auch schon sagte, es wurde ja auch schon 2016 in der Rathausausstellung ja auch schon behandelt. Wir hatten letztes Jahr in der Ausstellung Max Kulig ebenfalls Berührungspunkte mit der Kollerstraße, denn auch er war
er hat dort auch gespielt.
Genau, er hat dort gespielt und auch relativ erfolgreich. Er war auch Teil der Mannschaft von Schild, die sich 1937 für die Reichsmeisterschaften von Schild für die Finalrunde qualifizieren konnte. Genau, da hat Max Kulig dann im stolzen Alter von 39 Jahren noch auf Rechtsaußen für Schild gespielt. Deswegen sind natürlich die Berührungspunkte zum FC St. Pauli auch gegeben. Und auf die Frage, warum das denn ein Thema des FC St. Pauli wäre, warum das FC St. Pauli das macht, ist natürlich klar, für uns ist es klar, dass es der Auftrag ist, des FC St. Pauli dieses Andenken und auch diese Erinnerung zu bewahren, denn es ist einer der letzten verbliebenen Plätze, auf denen jüdische SportlerInnen gewirkt haben. Und es ist damit ein wirklich historischer Platz, den es so sehr selten noch in Deutschland gibt, dass wir wirklich die Geschichte des jüdischen Sports anhand dieses Platzes auch erzählen können und auch ja, eben auch daran erinnern können.
Ja, das, mich freut es auch wirklich sehr und berührt mich auch sehr, dass jetzt diese Tafel dort aufgestellt werden konnte. Ja. Danke für eure Arbeit.
Danke, dass du heute hier warst und mit uns über dieses Thema gesprochen hast. Du hast ja gerade schon gesagt, die Rathausausstellung zum Fußball im Nationalsozialismus in Hamburg wird jetzt nochmal neu aufgesetzt. Magst du noch einmal sagen, wann und wo man sich die anschauen kann?
Ja, ich weiß leider nicht mehr genau bis wann, ich glaube noch bis Mitte Juli. Genau, es ist leider auf zwei Orte verteilt, so ein bisschen oder nicht ganz so glücklich vielleicht, sagen wir mal so. Aber es waren eben damals auch sehr, sehr viele Ausstellungstafeln, die irgendwie untergebracht werden müssen. Die sind zum einen im Gedenkort Stadthaus, ist sozusagen das erste Drittel, wenn man so will, der Tafeln zu finden. Und schon fußläufig, es gibt auch so eine Wegweisung eigentlich, wenn man im Stadthaus ist, in der Ausstellung, dann im Mahnmal St. Nikolai ist dann der zweite Teil der Ausstellung, beziehungsweise das zweite und dritte Drittel, wenn man so will, wo man dann also in beiden Orten sich auch über jüdischen Sport und die auch einzelne Aktive aus der Sportgruppe Schild zum Beispiel informieren kann.
Ja, super. Gibt es auch einen Ausstellungskatalog?
Geht alle hin, genau. Ja, es gibt auch einen Ausstellungskatalog, den wir sozusagen neu aufgelegt haben. Der war auch eh vergriffen, kostet 5 €, glaube ich. Und weil es uns aus Zeitgründen, also mit dem damaligen Ausstellungsteam, nicht möglich war, die Ausstellung jetzt irgendwie zu aktualisieren, in Anführungszeichen, haben wir einfach ein neues Vorwort geschrieben, wo wir dann berichtet haben oder erörtert haben, die Veränderungen, die es sozusagen in den, also auch von den verschiedenen Vereinen und Fußballvereinen ausgehend, die es gegeben hat in der Erinnerungskultur. Da hat sich wirklich seit 2016, seit wir die Ausstellung damals gemacht haben, einiges getan und das haben wir da in dieses Vorwort gepackt. Und es ist auch schon die Gedenktafel sozusagen in die Zukunft gerichtet. Wir haben das im April 2024, glaube ich, abgegeben, unseren Text schon auf die Zukunft gerichtet. Das ist also von dem Gedenktafel an der Kollaustraße auch die Rede.
Sehr schön.
Sehr gut.
Genau. Guckt euch die Ausstellung an, holt euch den Ausstellungskatalog. Wenn ihr dann noch tiefer in das Thema einsteigen wollt, kann ich euch noch sehr das Buch von Frauke Steinhäuser empfehlen über jüdische und als jüdisch verfolgte Sportler in der NS-Zeit in Hamburg. Genau, das gibt es zum Beispiel bei uns im Museumsshop und überall sonst wahrscheinlich, wo ihr eure Bücher kauft, sonst könnt ihr es bestellen.
Bei der Geschichtswerkstatt Eppendorf gibt es das.
Zum Beispiel.
Genau. Das ist wirklich ganz toll recherchiert, ich sehr empfehlen. Genau, den Link zu unseren Recherchen zur Kollaustraße mit ein paar Biografien stellen wir euch in die Shownotes. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer danke Claudia, dass du heute hier warst.
Sehr gerne, ich danke euch für die Einladung.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Das ist es, nein! Baris, doch!